SWR 2 Leben.
Ich kann das gar nicht sagen, was es dann ist, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin, ja, und wie ich bin. Das ist schon sehr seltsam. Man fühlt sich noch nicht mal verwirrt oder so. Ist man da oder nicht da? So ein Gefühl von Leere, weiß ich gar nicht. Das ist so leer dann. Und nach außen hin gebe ich mich dann eigentlich oft auch gefestigt. Aber innen ist es so leer und so tot.
Ich war einfach unsicher und ich fühlte mich alleingelassen. So alleingelassen mit den ganzen Fragen. Unsicher und einfach auch durcheinander, so im Kopf, so wirr, ja, so, wo will ich hin, was will ich machen und auf was konzentrieren, waren so viele Fragezeichen. Es muss also zwischen 10 und 12 gewesen sein. So, da fing der Missbrauch an, im Zelt. Und da fing es dann eben an, dass er sich selbst befriedigt hat im Zelt neben mir und ich das mitbekommen habe und dann auch neugierig war und ich dann den Penis anfassen und ihn befriedigen durfte. Das hat sich dann noch ein bisschen gesteigert. Und heute wird mir dabei schlecht, wenn ich dann diesen Geruch von Penis und Sperma habe. So, also kommt sofort dieser Geruch wieder und das finde ich dann wieder eklig. Diesen Gedanken.
Es gibt viele Lücken. Also zumindest die Sachen, die alle zu Hause passiert sind. Das ist so, kann ich mich nicht wirklich dran entsinnen, ja, also an die ganz extremen Sachen, die er mit mir gemacht hat, schon. Und auch an das erste Mal kann ich mich auch dran erinnern. Und sonst denke ich, wenn ich an meine Kindheit denke, eigentlich nur an die Schulzeit. So, das andere blende ich so ein bisschen aus.
Also mein Bruder hat irgendwann, glaube ich, das Interesse an mir verloren. Ich glaube, er hatte damals keine Freundin. Deswegen fand er das auch irgendwie ganz spannend, das mit mir zu machen oder mich zu haben. Das sind die Erinnerungen, ne? Die sind irgendwann auch, wo du nicht mehr genau weißt, was ist da alles passiert.
Ich saß oft abends im Bett und habe gebetet. Ich war sogar mal gläubig als Kind. Aber ich brauchte jemanden, damit ich das abgeben kann, meine ganzen Schmerzen. Ich habe oft die Schlüpfer versteckt auch, also weggeschmissen, bevor meine Mutter sie gesehen hat, die blutigen. Ich durfte ja nichts sagen, hat er mir gesagt, klar.
Also mir wurde dann erst später bewusst, mein Gott, der war 17, ja. Und ich 11, also der hat da ganz klar gewusst, dass er da Scheiße baut. Also ich konnte es dann selbst nicht einschätzen, ist das jetzt normal, eine normale Lust, die ich jetzt empfinde, ne? Oder ist da jetzt irgendwas schiefgelaufen, so bin ich jetzt irgendwie krankhaft, so.
Gemeinsam mit dem Stiefbruder und der älteren Schwester wuchs der heute 44-jährige Jörg in einem kleinen Ort in Süddeutschland auf. Die Mutter, Hausfrau, versorgte die Kinder. Der Vater, ein Polizist und ehemaliger Offizier bei der Bundeswehr, war selten zu Hause. Nach der Schule machte Jörg zunächst eine Ausbildung. Später holte er sein Fachabitur nach und zog weit weg vom Heimatort in eine Stadt, um Sozialpädagogik zu studieren.
Ich habe immer gehofft, dass sie ihn wirklich in den Wind schießt. Aber sie hat ihn immer wieder reingelassen. Und das war auch so eine Situation. Wir sind umgezogen und er war monatelang untergetaucht. Und kam dann wieder in die neue Wohnung. Ich lag mit meinem jüngeren Bruder im Bett. Er hat bei mir geschlafen. Und dann hat er mich versucht zu küssen. Dann habe ich zu meinem jüngeren Bruder geguckt. Und habe dann meinen Stiefvater weggetreten. Mit voller Wucht gegen die Wand getreten. Und danach hat es aufgehört.
Nadja verbrachte ihre Kindheit mit den beiden Halbbrüdern und der Mutter in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding. Zeitweise wohnte auch der Stiefvater bei ihnen. Mit 17 Jahren zog Nadja in eine Wohngemeinschaft und begann eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Heute ist die 27-jährige selbst alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter, Jolene.
Ich hatte damals auch ein schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern. Ich war sehr aggressiv ihnen gegenüber. Das konnte ich mir damals alles nicht so erklären. Und ich war oft launisch, schlecht gelaunt zu Hause. Bin eigentlich dann immer geflüchtet. Es war so eingeengt. Es fanden keine Gespräche statt mit meinen Eltern, so auf Augenhöhe irgendwo, dass sie meine Interessen oder ich sie bei ihnen wiederfand.
Ich war eher sowas, was da war in der Familie. Und oft hatte ich auch das Gefühl, Ballast zu sein, auch für die Familie. Also es gab keine, das hast du jetzt gut gemacht, also kein Lob, sondern immer nur, ja, das und das war falsch und das war falsch und das hättest du so machen müssen. Nein, meine Mutter konnte mir ihre Liebe nicht zeigen. Das ging nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist.
Ich habe mir immer einen Vater gewünscht, mit dem ich auf Augenhöhe reden kann, wo ich ernst genommen werde. Und mein Vater hat sich, glaube ich, war schon bemüht. Der war ja wenig da und hatte wenig Zeit. Er hatte da Kommunikationsschwierigkeiten mit den eigenen Kindern. Vielleicht auch seine eigene Ängste, da was falsch zu machen.
Es wurde nie über die Gefühlslage der Kinder gesprochen, überhaupt nicht. Auch was wir am Tag gemacht haben, das wurde einfach nicht besprochen. Wie es uns geht, was ansteht oder so. Wir wurden einfach rausgehalten.
Mit meinem Vater ist es total schwierig, ernsthaft über Themen zu reden. Familie. Familie ist für ihn ganz, ganz schlimm. Seine eigene Familie, also seine Herkunftsfamilie, das Verhältnis zu seinen Geschwistern, da will er nicht drüber reden. Und wenn ich ihn nochmal nachhake, dann wird er relativ aggressiv.
Ich denke, sie war überfordert mit den Kindern, mit ihrem Ex-Mann, der einfach Alkoholiker war, mit meinem Stiefvater, der auch oft betrunken nach Hause kam, der oft abgehauen ist, der Geld genommen hat und das vertrunken hat. Das denke ich als Begründung auch, dass sie das nicht gesehen hat, dass es mir passiert und nicht sehen wollte, sagen wir mal so. Sie meint zu mir selber, ihr wurde keine Liebe geschenkt, wo es wieder zwei Meinungen gibt, einfach.
Als ich ihr das erzählte, da war sie schon sehr betroffen, aber hatte kein Verständnis. Also sie fand das, okay. Sie war erstmal sauer auf ihren Sohn, auf den älteren Bruder von mir. Und dann hatte sie aber auch kein Verständnis. Ich dachte, okay, das ist passiert und jetzt guckt auch in die Zukunft. Es ist vorbei, muss doch nicht nochmal nachbohren. Hakt das doch mal ab. So, es ist nicht immer alles schön im Leben. Und sie erzählte mir dann halt von, dass sie selber auch sexuelle Gewalt erfahren hat als Kind oder als Jugendliche später.
Sie war meine Mutter, das weiß ich auch. Aber ich hatte eher so das Gefühl, dass sie das wusste auch, also dass sie das mitbekommen hat. Deswegen habe ich sie eher verachtet, die Frau. Also ich stelle mir heutzutage immer noch die Frage, wie kann man das nicht merken, dass man 8 Jahre lang ein kleines Mädchen vergewaltigen lässt und dann noch die eigene Tochter. Da muss man so in sich gekehrt sein und so viel ignorieren oder überhaupt nicht wahrhaben wollen. Sie meinte zu mir, dass es ihr selber passiert sei, was ich so als Ironie empfinde. Weil wenn mir das selber passiert, dann bin ich einfach mal umsichtig und gucke und beobachte und verdränge nicht. Ich habe sie darauf angesprochen und ich habe ihr auch gesagt, dass ich als Kind das Empfinden hatte, dass sie es wusste und dass ich ihr auch Vorwürfe mache. Sie hat schnell abgelenkt und so wirklich auch die Kindheit zusammen zu reflektieren und mal tiefgründiger zu gehen, das geht mit ihr nicht. Sie fühlt sich ganz schnell beleidigt und dann macht sie dicht. So könnte man das sagen. Dann will sie auch nicht mehr darüber sprechen.
Aus dem Unvermögen der Mütter und Väter, auf ihre Kinder einzugehen, spricht oft eine eigene Geschichte, die unverarbeitet geblieben ist. Aufgrund von Verdrängung wird das Leid der Kinder nicht wahrgenommen. Kommen Erinnerungen an das Erlebte zurück, werden die schmerzhaften Folgen häufig weiterhin verdrängt, als fremd erlebt oder heruntergespielt. Gespräche, die helfen könnten, den Schatten der Vergangenheit etwas entgegenzusetzen, sind nicht möglich. So wirken die seelischen Verletzungen in den Familien weiter.
Ich habe sie halt auch gefragt, mein Gott, jetzt guck doch mal, wie war ich denn als 10-, 12-, 14-Jähriger, ja? Hast du ja nie mehr das hinterfragt, mein Verhalten? Wo sie sagt, na, ihr hättet mal was sagen können, ne? So sind dann ganz klare Situationen mir denn eingefallen, wo sie hätte was mitbekommen. Die einzige Situation, die ihr eingefallen ist, war eben die Situation, als mein Bruder mit seiner damaligen Freundin bei mir im Zimmer, mit der geschlafen hat. So, das hat sie als einzigste Grenzverletzung dann mal wahrgenommen. Da hat sie ja auch eingegriffen. Aber ansonsten, du hast ja auch nie was gesagt, ne? Bist uns auch auf den Weg gegangen.
Also ich hatte mich ja als Kind auch verändert. Ich war so ein stilles Mäuschen, sagt man immer wieder. Also meine Oma hat mir das auch gesagt und die Verwandten, Bekannten sozusagen. Die haben immer gesagt, ich war immer still und zurückhaltend. Und das ist doch eigentlich auffällig. Meine Oma hatte auch mal mitbekommen, wie er mir zwischen meine Beine gefasst hat. Und hat daraufhin zu ihm gesagt, dass er das unterlassen soll, sonst kriegt er das nächste Mal einen rein, wenn sie nochmal sowas sieht. Aber sie hatte auch selber 7 Kinder, also ich weiß nicht. Sie hatte schon so den Kopf voll, dass sie vielleicht deswegen auch nicht so nachgehakt hat.
Nadjas Verhältnis zu ihrer Oma ist bis heute eng. Oft sitzen sie zusammen am Kaffeetisch und sprechen über die Zeit, als Nadja ein Kind war. Von den Missbrauchserfahrungen aber, die die Großmutter in ihrer frühen Jugend machen musste, erfuhr Nadja erst viel später. Ganz beiläufig hatte die Großmutter einmal davon gesprochen. Danach redete sie nie wieder davon.
Sie hatte mich gefragt, was denn das Geheimnis sei, das ich mit meinem Stiefvater habe. Und da meinte ich, das darf ich nicht sagen. Das ist halt ein Geheimnis. Ja, und dann habe ich das auch ganz schnell einfach abgewürgt.
Ja, zeitweise war ich sehr wütend und enttäuscht und dachte mir, okay, dann habe ich halt keine Eltern mehr. So, und andererseits habe ich irgendwann auch so gedacht, ja, ich muss es auch akzeptieren, dass sie nicht dran wollen, ne? Ihre Taktik ist es nun mal zu verdrängen. Meine Mutter meinte auch, sie hätte auch mit meinem Bruder telefoniert und gesagt, da ist ja einiges schiefgelaufen damals, da hast du ja ganz schön Mist gebaut. Ich habe es ihm gesagt, aber man muss auch verzeihen können. Das hat sie jetzt nicht so deutlich, aber man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen und dann ist er wieder gut und auch vielleicht ihm wieder eine neue Chance geben.
Vor einigen Jahren fasste Jörg den Entschluss, seinem Stiefbruder einen Brief zu schreiben. Er erzählte von seinen Erinnerungen an die gemeinsamen Abende und Nächte, die Vorfälle im Zelt. Und von den Gefühlen, die ihn bis heute begleiten und nicht loslassen wollen. Jörg bat seinen Bruder um eine Aussprache.
Auf diese Anfrage von mir hat er geschrieben, erst war es schwarze Schaf der Familie, aber nicht für alles verantwortlich und Punkt. Und dann war das so erstmal eine klare Ansage von ihm und von mir. Also er möchte es nicht, dann muss ich das jetzt akzeptieren. Und kein Kontakt. Und seitdem höre ich auch nichts von ihm.
Nadja sitzt auf laubbedecktem Waldboden, im Windschatten mächtiger Bäume. Das Rauschen der Blätter ist beruhigend, in diesen Augenblicken, wenn unaufhaltsam die Erinnerung zurückkommt. In ihr Tagebuch schreibt Nadja:
Eintrag vom 18.05.2009. Hier ein kleiner Einblick. Bilder von meinem Stiefvater und Bruder, die sie verprügelt haben. Meistens in der Badewanne, warum auch immer. Mein Bruder trug noch mit 12 Jahren nachts eine Windel. Ständig wurde auf mich eingeprügelt. Man hat mich als Sklavin benutzt, sowohl im Haushalt als auch bei der Vergewaltigung.
Mir tut es nicht weh, weil ich sie gar nicht als Mutter ansehe. Ich habe gar keine Bindung zu ihr, also keine emotionale Bindung. Das ist keine Mutter-Kind-Beziehung. Die hatten wir noch nie und ich befürchte auch, dass sie nie zustande kommen wird. Das ist so eine verkehrte Welt. Ich war ja auch als Kind die Ältere, hatte ich immer das Gefühl.
Jetzt fass mich an, Rücken!
Ja, hab ich. Du musst eine Stufe wollen.
Mami, fass mich an,
hab dich.
Ich habe gelernt, all das anders zu machen, wie meine Mutter das gemacht hat. Mich mit Jolene auseinanderzusetzen, mit ihr zu kommunizieren, das ist mir sehr wichtig, das hatte ich als Kind nicht. Einfach, dass sie weiß, dass da halt ein Mensch ist, der ihr zuhört, der sie unterstützt in allen Lebenslagen.
Jetzt aufspringen? Jetzt bist du dran. Los, rauf mit dir. Das ist noch viel zu schnell, sag ich dir. Und los, rauf mit dir.
Ich hatte wenig Selbstbewusstsein und deswegen war Kiffen und Saufen ganz gut. Aber ich wollte trotzdem, hatte so eine Sehnsucht in mir. Also dieses sozialpädagogische Studium hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich sozialpädagogisch studiere, weil da muss man ja reden. Da muss man sich zu Wort melden, da muss man diskutieren und eine eigene Meinung zu irgendwelchen Themen haben, Gottes Willen. Ich dachte, nee, das machst du. Da wirst du reingeworfen, dann musst du das machen. So. Und da hatte ich dann irgendwann die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen, einem Pantomimen-Workshop. Und da merkte ich, wie gut es über das Theater und das Medium Pantomime, wie einfach es mir fiel. Und das habe ich irgendwie total, mich wohlgefühlt. Und diese Workshop-Leiterin, die meinte zu mir, hey, mach da weiter, ne? Du hast so Talent.
Als ich jung war, einmal ein älteres Kind, als Sommer war.
Mit einem Studienfreund entwickelte Jörg ein eigenes Theaterstück. Am Anfang stand die Sehnsucht, sich mit der eigenen Kindheit auseinanderzusetzen. Im Stück geht es um Einsamkeit und um das Gefühl von Gefangensein. Für Jörg war es der Beginn seines Aufarbeitungsprozesses.
Als ich älter war, das Kindsein lag begraben im Trampelpfad der Jahre.
Es war ein Anfang. Es war der Anfang von einem Prozess, der mir Selbstbewusstsein gegeben hat, der mir einen Zugang gegeben hat zu Gefühlen und ja, zum Selbstbewusstsein auf dem Weg dahin zu gehen, was will ich werden oder wie will ich leben.
September 2009. Warum ich schreibe? Weil ich niemanden zum Reden habe. Punkt 2, weil man schneller zu Erkenntnissen kommt. Ich versuche ein Bild oder einen Gedanken oder das in Wörtern zu beschreiben, wie der Schmerz damals war, den man mir angetan hat. Ich kann's aber nicht. Weil das ein Schmerz war, der mir meine Seele geraubt hat. Der einfach alle Grenzen, die ich hatte, die jeder Mensch irgendwo hat, genommen hat. Er hat sie einfach gestohlen, die Grenzen. Ich möchte verarbeiten. Verarbeiten, was man nicht sieht, wenn man mich ansieht.
Im Tagebuch kann Nadja ihren Gefühlen einen Raum geben. Meistens schreibt sie draußen in der Natur. Sie versucht zu verarbeiten, was unter dem Deckmantel des Alltags verborgen bleibt. Denn oft sind sie da, diese Momente. Wenn die kleine Tochter im Bett ist, wenn es Nacht wird, wenn die Tür sich hinter ihr schließt und Ruhe einkehrt.
Ich kämpfe tagtäglich mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Und ich kämpfe gerne gegen meinen Körper, da ich seine Warnsignale nicht wahrnehmen möchte, wenn ich ihn zu viel antue, mit wirklich durchpowern und ihm keine Ruhe gönne. Dann hat die Seele und der Körper ganz schön zu kämpfen miteinander.
Damals bin ich eben in Krisen dann wieder mehr in diese Sexsucht oder in den Alkohol oder sonst was hineingerutscht, um mich da irgendwie aufzubauen oder mir Ablenkung zu holen. Mit der Folge, dass es irgendwie nicht geholfen hat. Und irgendwann habe ich dann nochmal eine Therapie angefangen und da war es dann schon ein bisschen besser. Also der hatte mir dann schon nochmal erzählt, man auf sich achten sollte, gucken, was tut dir gut oder dass es schon Suchttendenzen sind und was für Möglichkeiten es denn noch für mich gibt, mir Gutes zu tun, außer jetzt zu saufen, zu kiffen oder umzuvögeln. So, da gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Es waren immer noch Fragezeichen da. Ist das alles so passiert oder bin ich nicht doch ein bisschen dran schuld? Aber es waren immer noch Fragezeichen da und von daher war ich ganz gespannt, dann hier 2005 in die Selbsthilfegruppe zu gehen. Und dann bekommt man vieles gespiegelt, ne? So viele Probleme gleichen sich bei den Leuten, dass man Wahrnehmungsverlust hat oder Angst hat oder Konfrontation mit dem Täter oder mit den Eltern.
Also es ist noch nicht lange her, sage ich mal so, dass ich darüber so offen sprechen kann und auch so viel darüber spreche. Es gab immer andere Themen, die mich so sehr beschäftigt haben, dass das einfach in Vergessen, verdrängt. Ja, ich habe es verdrängt. Genau, und ich glaube, das war auch ganz gut so. Und jetzt ist halt die Zeit, wo es raus muss. Er hat 4 Jahre und 3 Monate bekommen. Das auch nur, weil er schon so viele Vorstrafen hatte. Das ist ja keine Strafe, die er bekommen hat. Auf guter Führung kommt man ja schon vorher raus. Aber einfach zu wissen, er wurde sozusagen bestraft dafür, was er mir angetan hat. Also, dass er weggesperrt ist und dass er mir nichts antun kann. Dafür hat es sich schon gelohnt. Und dass mir die Leute auch geglaubt haben, dafür hat es sich auch gelohnt. Und dass es halt ein bisschen ans Tageslicht gerückt ist.
Die Konfrontation mit dem Täter, das ist noch so offen. Oder die Auseinandersetzung mit der eigenen Familie. So, das ist angefangen und abgebrochen worden, weil in der Familie keine Bereitschaft ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich das erstmal respektiert habe. So, das rumort manchmal noch, ne, dass ich das nicht so stehen lassen möchte.
Jörg arbeitet heute für Tauwetter. Eine Berliner Beratungsstelle für Männer, die in der Kindheit oder Jugend sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Als Sozialpädagoge berät er Betroffene und leistet Präventionsarbeit in Schulen.
Mama, was steht da drauf?
Da steht, mein Körper gehört mir.
Mein Körper gehört mir.
Magst du das aufmachen?
Ja.
Ich bin Clara und ich habe etwas ganz Besonderes, meinen Körper. Und er gehört nur mir. Zur nächsten Zeit. Als ich noch ein Baby war, sah mein Körper natürlich ganz anders aus. Ich wachse und wachse. Mein Körper und ich verändern sich. Manchmal möchte ich jemandem nahe sein. Dann berühren sich unsere Körper. Guck da. Siehst du das?
Ja.
Da kuscheln sie schön. Sich zu berühren ist etwas ganz Besonderes. Ich alleine bestimme, ob und von wem ich berührt werden möchte. Manchmal möchte ich nämlich einfach nicht berührt werden.
Nadja schrieb in ihr Tagebuch:
Tabus findet man überall. Dann findet keine Kommunikation verbal statt, sondern eher nonverbal. Zumindest signalisiert einem das Gegenüber, es ist halt nicht angebracht, etwas auszusprechen. Ich empfinde es aber so, dass es gar keine Tabus geben dürfte. Das wäre mein Wunsch. Man spricht einfach alles aus, was man auf dem Herzen hat. Denn wenn man manche Worte nicht ausspricht und sie in einem sind, dann schluckt man sie runter und das vergiftet den Körper.